Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. TU Berlin, so scheint es, vermisst sein Bauhausarchiv. Anders ist es wohl kaum zu erklären, dass die Tickets für das Festival Kommt auf die Baustelle so schnell ausverkauft waren. Mein Kollege Carsten Probst war dort, gleich mehr dazu. Außerdem geht es um leichten Gesang am Deutschen Theater Berlin und wir berichten vom Auftakt am Schauspielhaus Zürich mit dem Stück Blösch, brutales Leben auf dem Lande. Nachdem bei Bundeskanzler Merz in dieser Woche ein paar Tränen sichtbar wurden, als er in der Münchner Synagoge über Antisemitismus in Deutschland sprach, äußerte sich nun auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer öffentlich. Auch er beklagt eine zunehmende Feindlichkeit in Deutschland gegenüber Jüdinnen und Juden in der Kulturszene. Deshalb plane er eine Art Klausel gegen Antisemitismus bei der Kulturförderung, sagte er dem Nachrichtenmagazin Politico. Der Plan sei, Förderrichtlinien zu erlassen, die klar machen, dass wir nicht mit staatlichem Geld Antisemitismus finanzieren können. Darüber gesprochen habe ich vor der Sendung mit Uffe Jensen, stellvertretender Leiter für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie nehmen Sie diese Nachricht auf?
Es ist natürlich jetzt erstmal allgemein klar, dass wir in der Kulturförderung keinen Antisemitismus fördern. Das sehe ich aber auch überhaupt nicht als normales Problem. Also natürlich kann man, wenn es wirklich zu eklatantem Antisemitismus kommt, entsprechende Förderung sein lassen oder zurückziehen. Jetzt habe ich diverse Nachfragen. Also Kultur ist Ländersache. Weimar ist ja zuständig für den Bund. Und es scheint mir eben auch, dass wir darüber sprechen müssen, was Herr Weimer oder die entsprechende Initiative dahinter dann für einen Antisemitismusbegriff hat. Das scheint mir eben die offene Frage zu sein.
Dann fangen wir vielleicht damit an, mit Ihrem Unbehagen darüber, dass es ja unterschiedliche Definitionsmöglichkeiten von Antisemitismus gibt, auch in Ihrer Forschung. Jetzt können wir natürlich nur spekulieren, auf welche sich Wolfram Weimer hier vermutlich bezieht. Haben Sie eine Vermutung dazu?
Ich habe eine Vermutung. Also natürlich weiß ich es letztlich nicht genau, aber er beschwert sich ja auch über Antisemitismus seiner Meinung nach in dem Kulturleben. Er wird eine weite Antisemitismusdefinition, etwa der IRA, der International Holocaust Remembrance Alliance, anwenden. Und dann geht es darum, dass relativ viel, was Künstler und Künstlerinnen jetzt zum Beispiel zu Israels Vorgehen in Gaza sagen, was kritisch ist, was vielleicht sogar auch feindselig ist, eben als antisemitisch gesehen wird. Also ganz konkret, wenn man sich einen israelischen linken Künstler vorstellt, der jetzt zum Beispiel das Geschehen in Gaza als öffentlich als Genozid bezeichnet, dann gibt es Stimmen, die mithilfe der IRA-Definition eben sagen, das sei antisemitisch. Und dann würde der jetzt zum Beispiel von der Förderung ausgenommen werden, weil er angeblich antisemitisch ist. Und das kann es aus meiner Sicht nicht sein.
Das Ganze erinnert ja ein wenig der Aufschlag von Weimer an den Versuch des früheren Berliner Kultursenators Joe Ciallo. Der hatte auch eine solche Klausel einführen wollen, hatte dann das Vorhaben, aber binnen kurzer Zeit vor allem wegen juristischer Bedenken zurückgezogen. Wird es Wolfram Weimer deshalb nicht ähnlich gehen?
Ja, womöglich haben wir da eine ähnliche Diskussion. Ich weiß auch nicht, vielleicht geht es gar nicht unbedingt darum, eine solche Klausel wirklich durchzusetzen, sondern immer wieder zu sagen, immer wieder die Grenzen auszuweiten dessen, was man für antisemitisch hält in den offenen Debatten und dann eben zu brandmarken, wenn Leute vermeintlich antisemitische Dinge tun, die aber letztlich bei genauem Hinsehen eben Israel-Kritik sind. Und das scheint mir vielleicht eher das zu sein. Ob er jetzt wirklich rechtlich abgesichert eine Förderungsrichtlinie hinkriegt, also das möchte ich sehen. Da kommt man nämlich genau in diese Problematik, dass es auch vor Gericht eben schwer justiziabel ist, was oder schwer durchzusetzen ist, schwer zu klären ist, was jetzt als antisemitisch in diesem Feld zu gelten hat. Und mir scheint aber eher, dass man so vielleicht den Gutachtern oder den Kommissionen in der Kulturwelt deutlich machen möchte, pass mal auf, da müsst ihr schärfer hinschauen. Und dann wird das vielleicht gar nicht zum öffentlichen Skandal, weil die Leute gar nicht wissen, warum sie abgelehnt wurden mit ihrem Kulturprojekt.
Erinnert Sie dieser Mechanismus, so wie Sie ihn auch beschreiben, also etwas als antisemitisch zu titulieren, einige Künstlerinnen und Künstler von Veranstaltungen wieder auszuladen, ihnen dann womöglich auch die Kulturförderung zu entziehen. Erinnert Sie das an Vorgänge in den USA?
Ja, wobei man in den USA sagen muss, aufgrund der anderen Strukturen, dass die Trump-Regierung das eher gegen die Universitäten macht, aber mit ziemlich ähnlichen Argumenten. Das ist eigentlich das gleiche, wie man heutzutage sagt, Playbook, dass man Vorwürfe von Antisemitismus gegen linke Akademiker oder gegen ganze Unis wie die Columbia University lanciert.
Die Museen hat er ja auch schon im Visier.
Ja, das stimmt. Also das breitet sich gerade aus, aber der erste Impuls dort war eben gegen die Unis. Und das hat einige meiner Kollegen, die jüdische Antisemitismusforscher sind, sehr beschäftigt, weil sie zum Teil mitgecancelt werden wurden dort.
Sagt Uffe Jensen, Antisemitismusforscher an der TU Berlin. Mit ihm sprach ich über das Vorhaben einer Antisemitismusklausel bei der Kulturförderung, vorgebracht von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Am Schauspielhaus Zürich beginnt eine neue Ära. In dieser Spielzeit tritt mit Pina Karabulut und Rafael Sanchez ein neues Intendantenduo an, das sich explizit auf die Stadt Zürich und die Schweiz einlassen will. Die Spielzeit begann gestern mit einer Inszenierung von Sanchez nach einem Roman von Bert Sterchi aus dem Jahr 1983, Blösch. Das ist der Name einer Kuh auf einem Schweizer Bauernhof, die in dem Stück eine tragende Rolle spielt, wenngleich sie leider keine Milch liefern kann. Ein leiser Roman über die Schweizer Agrarkultur der 1960er Jahre. Christian Gampert war in Zürich.
Blösch ist die Leitkuh auf dem einsam gelegenen Knuchelhof. Sie wird in Zürich verführerisch und träge gespielt von Miriam Rast, als in Tracht gekleidete junge Frau, die auf dem Kopf vorne wie Hörner zwei Haarkränze trägt und sich in erotischer Lethargie hin und her wiegt, ein seltsames Mensch-Tier-Wesen, das zu allem Überfluss auch noch französische Lieder singen kann. Blösch ist ein Problemfall. Zum Unwillen ihres Besitzers wirft sie keine weiblichen Kälber, die für die Milchwirtschaft des Hofes dringend gebraucht würden, sondern hat nur männliche Nachkommen. Aber Blösch ist nicht allein. Auf dem Hof wird ein spanischer Arbeiter als Melker eingestellt, ein Fremdarbeiter, wir sind in den 1960er Jahren. Der einsame Ambrosio, der hagere Alexander Angeletta, spielt ihn mit großer Zurückhaltung, trauert seiner in Spanien zurückgebliebenen Familie nach und fasst Zuneigung zu der stoischen Kuh. Bizarr und rührend die Szenen, in denen die beiden einander gegenüberstehen und tröstend die Köpfe aneinander reiben. Bizarr auch die von Menschen gespielte Kuhherde, die in wohliger Dumpfheit auf der Weide bzw. auf Stühlen lagert, die Leiber schläfrig miteinander verbunden. Ambrosio kann sich dazulegen und so etwas wie eine Ersatzheimat finden. Das ist zunächst der theatralisch originellste Teil der Inszenierung von Rafael Sanchez oder Sanchez, wie die Schweizer sagen, der als Kind spanischer Einwanderer in der Schweiz geboren wurde. Er hat seine Erfahrungen mit diesem Land, das seine Agrikultur ja auch gern folkloristisch benutzt. Aber über den alpenländischen Gesängen hängt immer auch ein Hauch von Melancholie und Trauer. Natürlich könnte man sagen, kaum sind die super woken deutschen Intendanten weg, also Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg, die mit ihrer Genderkorrektheit in Zürich die Säle leer spielten, schon verfällt man in Zürich ins andere Extrem und bietet höchst konventionelles Bauerntheater. Denn bei aller Liebe und selbst wenn man als Ausländer nur die Hälfte des schweizerdütschen Texts versteht, es ist schon arg derb, was da teilweise auf dem Knuchelhof geboten wird. Der Knuchelbauer, gespielt von Michael Neuenschwander, ist ein störrischer Konservativer, der keine Melkmaschinen anschaffen will, er hat ja seinen Spanier. Der alerte Verwalter der Bauerngenossenschaft dagegen preist den technischen Fortschritt und der ressentimentgeladene Gemeindeamtmann will den Fremdarbeiter loswerden und fordert Dokumente.
Heiratsurkunde, Pensionskassenkarten, Visum, Auszug aus dem Strafregister, Gesundheitszeugnis, Empfehlungsschreiben, Pass.
In die Hinterwäldler-Idylle gräbt sich nun immer tiefer der Fremdenhass. Zwar ist es wirklich sehr komisch, wie Mike Müller einen paarungsunwilligen Zuchtbullen spielt, aber man weiß, auch aus dem genau beobachtenden Roman von Beat Sterchi, es wird zur Katastrophe kommen. Die sieht so aus, dass der Bauer den unerwünschten Spanier als Metzger in einen Schlachthof vermittelt. Hier bricht nun eine Art Apokalypse los. Menschen mit blutbeschmierten Metzgerschürzen stehen in einem ebenfalls blutroten, bedrohlich tunnelartigen, organhaften Innenraum. Dort metzgern und schreien lauter geschundene Schinder, dort arbeitet das Böse schlechthin mit äußerster Brutalität. In dieser Hölle der Fleischproduktion und der Menschenverachtung treffen Ambrosio und die altgewordene, zur Schlachtung angelieferte Blösch wieder aufeinander. Die greise Margot Gödres sitzt als Kuh wie eine sterbewillige Rentnerin auf ihrem Stuhl und gestattet dem ausgegrenzten Ambrosio letzte Zärtlichkeiten. Und obwohl in dieser Aufführung vieles auch altbacken und zu breit ausgewalzt ist, in dieser tröstenden Mensch-Tier-Symbiose entfaltet der Abend noch einmal seine Kraft. Die Frage ist nur, kann das Zürcher Großstadtpublikum damit etwas anfangen? Am Premierenabend immerhin schien das der Fall zu sein.
Das wird man sehen. Christian Gampert war das über Blösch von Bert Sterchi am Schauspiel Zürich. Das Bauhaus in Weimar und in Dessau sind zwei Publikumsmagneten, ohne Frage. Ein wenig in Vergessenheit geriet in den vergangenen Jahren das Bauhaus Archiv in Berlin mit dem größten Bestand an Arbeiten und Materialien zu der weltbekannten Kunst- und Gestaltungsschule. Das Gebäude wurde in den 1970er Jahren noch von Bauhaus-Mitbegründer Walter Gropius geplant und gilt als Architekturikone, wurde aber für die Präsentation der Sammlung zu klein. Ein Neubau musste also her. 2018 wurde damit begonnen. Heute nun hat man die Baustelle für die Öffentlichkeit geöffnet. Carsten Probst war mit auf der Baustelle und ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, wie sah es denn da heute aus?
Ja, Frau Allroggen, alles, was neu gebaut worden ist, ist im Wesentlichen auch schon zu sehen. Kernstück ist zum einen so ein völlig neuer unterirdischer Ausstellungsbereich, bei dem man sich so ein wenig wie einen langen Tunnel vorstellen kann, der dann zweimal abknickt. Also ja, so eine große U-Form eigentlich, aber ohne natürliches Licht. Das sind mehr als 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche da unten und insofern wirklich eine, kann man sagen, dramatische Vergrößerung der Ausstellungsflächen. Dieser neue Hauptbereich des Bauhausarchivs ist eben von außen gar nicht sichtbar. Sehr sichtbar dagegen ist der neue Turm, der an der Straßenfront entstanden ist. Sehr markant, weil voll verglast mit allen 5 Stockwerken und mit einer sehr luftigen Fassade aus dünnen, schräg gestellten Stahlröhren. Da kann man sagen, ist das Bauhausarchiv mit einem Schlag aus allen Himmelsrichtungen sofort in der Stadt erkennbar. Und dann gibt es noch so einen seitlichen flachen Gebäuderiegel für Shop und Gastronomie. Also das Bauhausarchiv hat einen quasi eigenen öffentlichen Vorplatz jetzt bekommen. Das eigentliche Bauhausarchiv, also der von Gropius damals noch entworfene Bau aus den 1970er Jahren, liegt jetzt im hinteren Bereich dieser Anlage und wird durch sie quasi gerahmt und ist eben auch jetzt noch nicht begehbar, weil die Sanierungsarbeiten da noch andauern.
Die Bauzeit hat sich auf fast 12 Jahre verdreifacht. Auch die Kosten sind stark gestiegen. Allein der Bund ist mit 43 Millionen Euro beteiligt. Wo lagen denn da die Probleme?
Ja, die Probleme waren vielfältig. Von Lieferengpässen für Baumaterial, dann die Corona-bedingten Verzögerungen bis hin zu Fehlern bei der Ausschreibung. Aber vor allem ging es ja eben nicht nur um den Neubau, sondern es war eben noch dieser Altbau, also der von Gropius entworfene Bestandsbau. Der war zu sanieren und neu einzurichten. Und an den Ausführungen der Berliner Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeld heute konnte man schon ganz gut erahnen, was da für Mühen der Ebene zu bewältigen waren.
Der Bestandsbau war ja immer sowieso so ein bisschen unser Sorgenkind. Dort sind aber die Sanierungsarbeiten, vor allem die Schadstoffsanierungsarbeiten, nahezu abgeschlossen. In den nächsten Wochen erfolgt dort die Lieferung und auch der Einbau der letzten Verglasungen, also der Fenster. Sobald diese Arbeiten dann abgeschlossen sind, kann das Innengerüst abgebaut werden und mit den Bodenarbeiten begonnen.
Sichtbarstes Zeichen der Erweiterung ist, Sie haben es schon erwähnt, der 20 Meter hohe Turm, der in der Gegend rund um den Berliner Lützowplatz eine neue Landmarke, kann man sagen, für Berlin darstellt. Steht der für eine neue Museumskonzeption?
Ja, Frau Allroggen, eigentlich Bei allen Bauhausmuseen, die in den letzten Jahren eröffnet wurden, war das Thema Sichtbarkeit eigentlich einer der zentralen Punkte. Also in Dessau wurde über den Standort lange diskutiert, in Weimar ebenso. In Berlin gibt es eben schon diesen Bau aus den 70er Jahren, der aber eben immer etwas im Verborgenen gelegen hat. Der Turm, der da jetzt entstanden ist, ändert das natürlich. Er hat wirklich nur eine, kann man sagen, Schaufunktion. Diese ganze oberirdische Erweiterung ist eigentlich der Aufenthaltsqualität dort vor Ort gewidmet, wo eher so eine Laufkundschaft jetzt einen Kaffee genießen und Bauhaus-Merchandising-Artikel im Shop erwerben können. Im Turm sollen dann Räume für Veranstaltungen aller Art zur Verfügung stehen. Und der Architekt Volker Stab beschreibt das so.
Natürlich war in diesem Zusammenhang der Turm für uns auch Zeichen. Eigentlich galt er drei zentralen Themen, nämlich der Vermittlung und dem Leben, was in dem Turm dann hoffentlich stattfindet. Und natürlich das Experiment, was für uns immer auch für das Bauhaus stand. Das ist der Turm eben selbst.
Ja, Frau Allroggen, das ist also gut gemeint als Attraktion für ein Publikum, das sich vielleicht gar nicht so unbedingt zum Kernpublikum des Bauhauses zählen würde. Aber das bedeutet auch, dass man künftig das Bauhausarchiv betreten kann, ohne auch nur einen Schritt in die Ausstellung zu tun. Man genießt einfach den netten Ausblick da oben im Turm, kauft etwas in dem Shop und geht dann wieder. Dieses Selbstverständnis so von Museumsarchitektur als so eine Art Self-Marketing-Tool ist an sich natürlich im Museumsbereich nichts Neues. Aber in dieser langen Geschichte des Bauhauses ist so eine marktgängige Trennung von Funktion und Ästhetik tatsächlich wirklich alles andere als selbstverständlich. Das muss man sich hier auch nochmal klar machen.
Carsten Probst mit ersten Einblicken und Eindrücken in den Neubau des Bauhausarchivs. Nicht nur die Architektur eines Museums oder einer anderen Institution kann Menschen ausgrenzen. Sprache kann das auch. Einer aktuellen Studie zufolge helfen Nachrichten in leichter Sprache und ähnliche Angebote dabei, mehr Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Das Deutsche Theater in Berlin geht jetzt noch einen Schritt weiter. Dort kam gestern ein Stück zur Uraufführung, das sich an leichter Sprache orientiert, um Menschen mit Beeinträchtigungen oder wenig Deutschkenntnissen das Verstehen zu erleichtern. Geschrieben hat es die Autorin Nele Stuhler gemeinsam mit dem inklusiven Rambazamba-Theater. Leichter Gesang heißt es und Barbara Behrendt berichtet.
So schön ist man im Theater noch nie begrüßt worden.
Herzlich willkommen. Herzlich ist das Licht von dem Herz. Willkommen ist, was kommen will.
Sebastian Urbanski vom inklusiven Rambazamba-Theater steht in einem giftgrünen Überwurf auf der leeren Bühne, aber seine quietschbunte Crew aus Rambazambas und SchauspielerInnen vom Deutschen Theater lässt ihn nicht lange allein. Und dann werden munter Assoziationsketten gebildet.
Was will, dass was kommen will, muss etwas einladen. Einladen ist ein Geschäft, ja. Ein Geschäft ist, was Geschäft ist.
Was ist Geschäft? Nicht vieles Geschäft, vieles noch zu tun.
Wie eine neugierige Schulklasse stellen sich diese bunten Teletubbies Fragen zur Bedeutung der einfachsten Worte. Doch didaktisch ist das Stück deshalb keineswegs. Die Autorin Nele Stuhler spielt mit den Regeln der leichten Sprache, zerlegt Worte in ihre Bauteile und lässt dabei einen sprachexperimentellen Reigen entstehen. Ein rhythmisches Getingel zum komplexen Verstehen von Begriffen und Zusammenhängen. Das ist einerseits ganz simpel. Was ist ein Tisch? Brett mit vier Stäben. Was ist ein Bett? Brett mit Decke. Was ist ein Sitz? Brett mit Knick. Andererseits arbeitet Nele Stuhler mit Verhörern, Buchstabendrehern, Reimen, die gerade nicht zum Verstehen, sondern zum vergnüglichen Missverstehen führen.
Alle immer Wanderwolle, Wander oder Stehwolle, alle immer Verstehwolle, Steh oder Tuss, Liegewolle, alle immer Geradewolle, Geradewolle wie Brett.
Gut, dass über der Bühne der Text eingeblendet wird, denn vieles erschließt sich nur beim Lesen. Trotzdem braucht das Stück unbedingt die Bühne, um seine Lautmalerei, seinen Rhythmus mit vielen Stimmen zu entfalten. Der Abend lebt vom spritzigen Zusammenspiel der unterschiedlichen Ensembles. Allerdings schwingt sich nur selten ein Wortwitz in dadaistische, anarchische Höhen auf oder beginnt ein Reim zu funkeln. Oft wirken die Sprachspiele allzu beliebig und enden gern in der Kloake.
Ein Glasschrank für Spaß, Schrank, ein Gitterschrank, ein Gitterschrank. Zu allem gibt es einen Schrank, zum Dörr, zum Gerd, zum Großschrank, zum Flo, zum Brot, zum Kurzschrank. Wo kommt die ganze Scheiße her?
Aus dem Scheißschrank.
Aus dem Scheißschrank.
Dieser Pipi-Kaka-Humor lässt den Abend dann zu oft dort versanden, wo die leichte Sprache nun gerade nicht hingehört. Im harmlosen, infantilen Kindergartenspiel. Szenisch geschieht derweil herzlich wenig. Von der Werkstatt-Inszenierung, die der Regisseur F.X. Meyer vergangenes Jahr bei den AutorInnen-Theatertagen gezeigt hat, bis zur ausgereiften Uraufführung hat sich wenig verändert. Einziges Hilfsmittel bleibt ein langes Brett, mit dem Anil Merikan eine Tür spielt.
Quietschi, 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 quietschi. Ich wollte nur sagen, ich bin noch offen. Falls wer rein will, quietschi, quietschi. Falls wer raus will, quietschi, 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 quietschi.
Im Prinzip setzt dieses Experiment Maßstäbe. Neue Texte in Zusammenarbeit mit einem inklusiven Ensemble zu entwickeln und auf die große Bühne zu bringen, das ist ein echter Meilenstein. In der Umsetzung bleibt der Versuch allerdings auf halber Strecke stecken. Dass die SpielerInnen zuletzt eine Buchstabenschlacht veranstalten, die sie im Nicht-Verstehen zusammenschweißt, ist dann allerdings ein schönes Ende.
Oder Gnu, sag mal du. Ja. Hast du standen bis hier?
Ja.
Und sagst du nur, du hast Herständen?
Ja.
Ja. Aber hast du auch Stadinden?
Ja.
Ja.
Leicht ist es mit der Sprache eben nie.
Nele Stulers Stück Leichter Gesang am Deutschen Theater. Barbara Behrendt hat es für uns gesehen. Eine neue Ära bei der Rückgabe von NS-Raubkunst wurde heute laut Bayerns Kunstminister Blume eingeleitet. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lohwig.
36 Richter sind für das geplante Schiedsgericht zu deutschen Raubkunstfällen ernannt worden. Darunter die ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Elisabeth Steiner und der frühere CDU-Politiker und Verfassungsrichter Peter Müller. Sie sollen laut Kulturstaatsminister Weimar eine Doppelspitze bilden. Mithilfe dieses Gerichts sollen von Nazis geraubte Kunstwerke, unter anderem jene, die heute noch in deutschen Museen hängen, restituiert werden. Auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, begrüßte den Schritt, ebenso wie die Jewish Claims Conference. Wie Schuster mahnte aber auch die Institution als nächster Schritt ein Restitutionsgesetz an. Ob immer neue Verordnungen, Vorschriften helfen, Antisemitismus einzudämmen, sei einmal dahingestellt. Die Versuche sind aber sicher zu begrüßen. Ein Bündnis unter der Schirmherrschaft des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein hat nun einen sogenannten Fünf-Punkte-Plan gegen Antisemitismus entworfen. Viele haben unterzeichnet, wie die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller und die Schauspielerin Iris Berben. Doch weder die Verantwortlichen einer Filmhochschule noch die Leitenden der Deutschen Filmakademie haben bisher zugestimmt. Das beklagt der Filmproduzent Martin Moskowitz in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zu den Forderungen der Unterzeichner gehört etwa, dass auch Aufrufe zur Vernichtung eines Staates strafbar werden und außerdem solle es Antisemitismusbeauftragte in vielen staatlichen Institutionen geben. Die Mühlen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die malen oft sehr langsam. Doch diesmal ging es schnell. Die vom NDR abgesetzte Moderatorin Julia Ruß wird nun durch die ehemalige Bild-Chefredakteurin, Kampagnenmanagerin von CDU-Politiker Armin Laschet und derzeit auch Fokus-Kolumnistin Tanit Koch ersetzt. Julia Ruß hatte beklagt, sie sei vom NDR gecancelt worden, weil sie zu konservativ zu Recht sei. Tanit Koch ist von der Papierform her auf den ersten Blick sicher auch nicht jemand, den man in eine linke Ecke einsortieren würde. Leihen heißt nicht schenken, sondern bedeutet, dass man die geliehene Sache irgendwann auch mal zurückgeben muss. In der Regel dauert das wohl kaum 150 Jahre. Aber eine Dürer-Druckgrafik mit dem Titel Herkules am Scheideweg, die hat so lange gebraucht, um wieder ihren Weg von Berlin zum Schloss Wilhelmshöhe in Kassel zu finden.
Susanne Lurwig war das. Die EU stellt neue Russland-Sanktionen vor. Mehr dazu nach den Nachrichten in den Informationen am Abend. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.